Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, sonst, danke. So freundlich bleiben wir nicht zueinander. Das wird jetzt gleich dramatische andere Wege gehen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon einmal eine Lesung von uns genossen hat. Falls ja, geben Sie Handzeichen. Wer hat uns beide schon mal auf der Bühne erlebt? Ah ja, einige sind also informiert, was hier auf Sie zukommt. Dennoch werde ich Sie vorab jetzt einmal aus Fairnessgründen warnen.
Also herzlich willkommen.
Noch anders.
Wir fangen mal an mit der Filiasson-Saga. Wer kennt sie denn schon?
Er möchte
denn schon
Dinge
ein bisschen
mit Ihnen
was
tun?
Gelesen. Wunderbar, noch nicht alle. Das heißt, wir können noch eine Einführung machen. Ich werde mich bemühen, das sehr objektiv darzustellen.
Glauben Sie kein
andere
Wort.
Leute hier auf der Bühne sind nicht so objektiv wie ich. Also das muss Ihnen
sehen
bewusst
Sie, glauben
sein.
Glauben Sie ihm kein Wort.
Horchen Sie auf mich. Also, die Filiasson-Saga ist die Geschichte zweier Torvalscher Kapitäne. Torvaler kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Wikinger. Hier ist auch das Titelbild des ersten Bandes. Wenn Sie das anschauen, sehen Sie so ein Schiff, das Sie vielleicht auch an ein Wikinger-Schiff erinnert. Also diese Anmutung ist ganz richtig. In diesem Land der Torvaler gibt es eine Tradition, dass Sie sich aus den besten Drachenführern, die Sie haben, Drachenführer, weil die Drachenboote führen, also aus den besten Kapitänen, die Sie haben, einen küren, der ist dann König der Meere, ein sehr prestigeträchtiger Ehrentitel. Und dieser König der Meere ist dann ernannt auf Lebenszeit, eine sehr große Ehre. Die oberste Hetfrau, also die Anführerin der Torvaler, hat entschieden, dass zwei Leute in ihrer Zeit dafür in Frage kommen. Der eine von ihnen ist Asleif Filiasson, der größte Entdecker seiner Zeit. Zweimal das Güldenland bereist, auf der Insel Jumuda gewesen.
Sie sollten wissen, die meisten Menschen halten das Güldenland für eine Legende. Er war schon zweimal
er
da.
Er war zweimal da, genau, weil das nämlich kaum jemand schafft. Also der größte Entdecker seiner Zeit, der hat viele weiße Flächen auf den Landkarten gefüllt, hat viele Gewässer befahren, ein äußerst gut aussehender Torvaler mit wallendem Haar. Und dieser Mensch ist also Asleif Filiasson. Der andere ist ein Typ namens Beorn. Die beiden brechen auf.
Moment. Erfreulicherweise verbreitet er gerade keine Lügen über Beorn, aber ein, zwei Worte sollte man über Beorn noch verlieren, während Filiasson eher so der Kartentuscher ist, der Reisen unternimmt in Länder, deren Existenz umstritten ist. Es gibt auch die These, dass er auf dem Aventurien-Pendant von Mallorca sich ein nettes Jahr gemacht hat, um dann zurückzukommen, zu sagen, ich war in der neuen Welt. Bewiesen ist das nicht, das gestehe ich ihm zu. Wohingegen, es gibt noch so einen Kapitän, der hat ein gewisses Potenzial als Sozialrevolutionär. Der setzt sich sehr aktiv für die Umverteilung ungerechtfertigt vom erworbenen Vermögens ein. Vor allen Dingen im Süden Aventurien zu einem Sklavenhalterstaat.
Umverteilung in seine eigene Schatulle,
voll,
natürlich.
Üble Nachrede. Seine Mannschaft kriegt auch was ab.
Kurzbezeichnung seiner Profession, Raubmörder zur See.
Nein, das ist die Propaganda des Kapitäns, der geschickterweise schon mit seinem eigenen Skalden an Bord in See sticht.
Weil er Kultur schätzt.
Ein Skalde ist derjenige, der in Torvalerkreisen dann die Saga des Kapitäns schreibt. Also
und
Sie
jeder
sehen,
schlaue Kapitän hat deswegen
ist
auch
sehr modern, er hat Propagandabewusstsein. Deshalb hat er sich auch auf einer gewissen Ebene durchgesetzt. Und wie so oft ist es so, der Sozialrevolutionär leidet unter übler Nachrede, der Sklavenbefreier
hat
einen üblen Leumund bei Leuten wie Filiasson, die Länder entdecken, die es möglicherweise gibt.
Also nicht so sehr der Sozialrevolutionär leidet unter irgendwas, sondern die Leute, denen er begegnet, leiden ganz gehörig, und zwar unter ihm und seiner Axt und seiner Fackel.
Nein, also wir reden hier über die Leute, die Sklavenhandel betreiben, ne? Und jetzt mal
ehrlich. Oder zufällig mehr als zwei Silberstücke besitzen.
Da sind wir wieder bei der üblen Nachrede.
Jedenfalls, diese beiden sollen zu einer großen Wettfahrt aufbrechen, um herauszufinden, wer von ihnen denn jetzt König der Meere werden soll. Die Aufgabe dieser Wettfahrt besteht darin, innerhalb von 80 Wochen die bekannte Welt zu umrunden und sich dabei 12 heldenhaften Aufgaben zu stellen. Die erste dieser Aufgaben lautet: Fahrt ins Land der Schneeschrate, zur Insel der Schneeschrate, und fangt einen zweizahnigen Kopfschwänzler lebend. Ein gräuliches Monster. Aus.
Stellen Sie sich das mal vor, so einen zweizahnigen Kopfschwänzler. Wenn wir viel Zeit haben, machen wir auch gerne das Spiel mit dem Publikum, teilen Papier aus und sagen, malen Sie mal einen. Es gibt immer erstaunliche Ergebnisse. Wenn wir dann am Ende das echte Bild eines zweizahnigen Kopfschwänzlers zeigen, sind die meisten überrascht. Das lösen wir heute jetzt aber nicht auf.
Jedenfalls bei dieser ersten Aufgabe, ich bin froh, dass die meisten von Ihnen schon sitzen und es Sie jetzt nicht niederschlägt, muss ich Ihnen die traurige Nachricht übergeben, dass Beon der Blender tatsächlich zuerst einen zweizeitigen Kopfschwänzler fängt. Wir hören das betretene Schweigen im Publikum. Das ist... Wir hören das betretene Schweigen im Publikum. So, aber fassen Sie Mut. Filerson fängt ebenfalls einen zweizahligen Kopfschwänzler.
Hatte ich erwähnt, dass er einen Skalden an Bord hat,
und,
also sowas wie den internen Propagandaminister.
Filersons zweizahniger Kopfschwänzler ist größer als der von Beyond dem Länder. Jetzt ist ja Zeit für den Zwischenapplaus. Ja. Kommen wir mal zur zweiten Aufgabe. Es gibt den Himmelsturm, der taucht in vielen Sagen in Aventurien auf. Viele Völker kennen den in ihren Überlieferungen. Es ist ein mystischer Ort. Niemand weiß so genau, was er ist. Es gibt manche, die sagen, der Himmelsturm ist der Turm, mit dem die Erde am Himmelsgewölbe aufgehängt ist. Daher hat er seinen Namen. Andere sagen, er ist ein Tor, durch das vor sehr langer Zeit etwas in die Welt gekommen ist, von dem nichts in den Schriften der Götter steht. Oder die Nevesen sagen, der Himmelsturm ist eine Leiter, über die die Himmelswölfe in den Himmel gelaufen sind. Was für diese Theorie spricht, ist, dass man ja diese funkelnden Augen der Himmelswölfe jede Nacht sieht, wenn keine Wolken am Himmel stehen, wenn sie herabfunkeln auf die Menschen und ihr Treiben beobachten. Jedenfalls kann ich Ihnen sagen, der Himmelsturm sieht nicht so aus wie auf diesem Titelbild. Wenn Sie behaupten sollten, das läge daran, dass sich die Autoren schlampig mit dem Titelbildzeichner abgestimmt haben, werden wir das abstreiten. Sie dürfen gerne verbreiten, es ist eine allegorische Darstellung, um die Spannung zu erhalten. Das dürfen Sie gerne erzählen. Es stimmt zwar nicht, aber sagen Sie das ruhig. Jedenfalls, beide, Filerson und Beon, finden den mystischen Himmelsturm. Beide erforschen den Himmelsturm. Filerson verlässt den Himmelsturm als erster und geht in Führung. Zeit für den frenetischen Applaus.
Das ist jetzt der Augenblick, wo Sie wissen sollten, Filerson verlässt den Himmelsturm, nachdem er da Dinge aufgescheucht hat. Erinnern Sie sich? Nein, du lässt mich doch nicht mehr zu Wort kommen.
Stimmt.
Sehen Sie, ne? Aber manchmal gibt ein kleines bisschen nach. Ich wage gar nichts, mir auszudenken, was dafür jetzt gleich kommt. Aber
nachdem
die
er jetzt keinen Atem mehr
die schreckliche
hat,
also. Wahrheit ist, dieser strahlende Held mit seinem eigenen Propagandachef an Bord zerschlägt den einzigen Fluchtweg aus dem Himmelsturm,
nachdem
er dort sowas gemacht hat.
Ich
unterstelle mal, Sie alle
Tür.
Kennen den Herrn der Ringe und diese Stelle, wo man so einen Stein in den Brunnen wirft. Und das hat Konsequenzen. Also das Äquivalent dazu tut Filerson. Nur er kommt so gerade noch raus und blockiert den Fluchtweg. Also Sie können sich jetzt selber über die moralische Integrität dieses Helden Gedanken machen, der überhaupt keine Probleme damit hat, eine komplette Torwalermannschaft hinter sich zu opfern und sich wahrscheinlich denkt, wow, wir sind in Aufgabe 2 von 12 und der Ausgang ist eine klare Sache jetzt.
Also
Beon übrigens als echter Torwaler hat für diese Herangehensweise durchaus einen Hauch von Verständnis, hätte es aber von Filerson doch nicht erwartet.
Tja, wie wir alle wissen, besser einen kurzen Moment unmoralisch als 10 Aufgaben lang Zweiter. So.
Da sahen Sie einen kurzen Moment lang die Wahrheit aufblitzen.
Wir müssen aber noch mal kurz zurück zum frenetischen Applaus in Torwahl. Beidhändig. Und zwischendurch können Sie immer mal einstreuen. Das wohl! Machen Sie mal. Das wohl! Sehr gut, sehr gut, das wird was.
An dieser Stelle sollte ich Sie vorwarnen. Sie haben jetzt die ersten zwei Schritte auf einem verhängnisvollen Weg getan. Er hat noch viel mehr mit Ihnen vor. Es wird entsetzlich peinlich. Es ist immer der Augenblick, wo ich dann diesen Platz verlasse, um einen Fluchtweg zu blockieren.
Das wird schwierig heute.
Ja, es ist zu viele. Aber
so, wir müssen mal ein bisschen auf die Tube drücken. Dritte Aufgabe, wir erforschen Aventuriens wilden Nordosten. Es geht darum, einen unsichtbaren Gegner zu bezwingen, dem man nicht mit Stahl beikommen kann und dem Pfad des Wolfes zu folgen. Dritte Aufgabe. Vierte Aufgabe, wir suchen ein Artefakt, das hinter den Schleiern der Vergangenheit verschwunden ist. Übrigens die erste der 12 Aufgaben, bei denen nur einer gewinnen kann, denn nur einer kann ja dieses Artefakt finden. Da hören wir mal alles, da bleiben wir mal
Sie
locker.
Sie merken, da wird gerade der Mantel des Schweigens drüber gedeckt.
Wir müssen jetzt auf die
über
Tube drücken hier,
fünfte reden.
Aufgabe, Schlangengrab. Wir sind unterwegs im Perlenmeer. Im Perlenmeer gibt es viele Haie und es gibt Leute, die diese Haie jagen, Haijäger. Denn verschiedene Körperteile von Haien erzielen große Preise auf den Luxusmärkten von Aventurien. Auch Asleif Filiasson, der auf der Suche nach einer Seeschlange ist, sagt, ich heuere an mit
meiner... Halt das doch nochmal kurz hoch. Also Seeschlange ist... Sie sollten sich die Dimensionen bewusst machen, dass auf diesem Cover diesmal wunderbar getroffen, keine Allegorie, eine Seeschlange, die einem Drachenboot begegnet, das sieht ungefähr so aus. Das heißt, wer immer sich diese fünfte Aufgabe ausgedacht hat, hatte wahrscheinlich den Hintergedanken, wir beenden das ganze Rennen. Wenn Sie die Aufgabe annehmen und unglücklicherweise tatsächlich eine Seeschlange stellen sollten, dann können Sie sich vorstellen, wie das ausgeht, wenn man feststellt, das Schiff ist ungefähr so groß wie der Kopf der Seeschlange. Filiasson geht da, das muss ich ihm zubilligen, den intelligenten Weg. Er ignoriert das mit der Seeschlange erstmal und denkt, wir fangen mal ein bisschen kleiner an, der weiße Hai.
Also, er heuert auf einem Haijäger an, und zwar beim unerschrockensten Haijägerkapitän des Perlenmeeres, der in den besonders tiefen Gewässern den Haien nachstellt, nämlich Kapitän Bacha. Weil er sich denkt, in den tiefen Gewässern gibt es auch große Seeschlangen. Die Aufgabe besteht nämlich darin, einen Seeschlangenzahn zu erbeuten. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben. Also, er ist mit Kapitän Bacha unterwegs. Man kommt in ein aussichtsreiches Gewässer. Man setzt die Jagdboote aus, 4 Stück. Zunächst mal läuft das auch ganz fröhlich ab. Es gibt Tigerhaie, Fleckenhaie, Streifenhaie. Nachher gibt es dann ein paar weniger von denen allen. Aber dann taucht ein Utarshai auf, ein großer weißer Hai. Und der hat das noch nicht so richtig verstanden mit der Aufgabenteilung zwischen Beute und Jäger. Und dieser Utarshai zerlegt erstmal 2 Boote, das von Kapitän Bacha und das Jagdboot der Maraskaner, die mit auf dem Haijäger sind. Es gibt noch 2 weitere Boote, das von den Perikumern, Harpunieren, und das, in dem Filiasson ist. Und zwar ist er da mit 4 Ruderern, einer Harpunierin namens Irula, die er aus seiner Mannschaft mitgebracht hat, und er selbst ist am Steuer. Und er wird natürlich nicht zusehen, wie dieser Utas-Hai jetzt seine Kameraden verschlingt. Und da steigen wir jetzt auch mal ein.
Noch eine kleine Anmerkung. Ich unterstelle mal, dass viele von Ihnen cineastisch vorgebildet sind. Schaffen Sie jetzt im Geiste das Crossover zwischen Moby Dick und der weiße Hai und dann sind Sie auf dem richtigen Weg, uns jetzt in diese Szene zu folgen. Backbord tauchte die weiße Dreiecksflosse wieder auf. Diesmal hielt sie auf Rostzieber zu.
Pass auf! Schrie Filiasson. Schwimm, Rostzieber, schwimm!
Der Harpunier erkannte, dass ihm die treibenden Trümmer keinen Schutz bieten würden. Er ließ die Planke los und paddelte um sein Leben auf Filiasson zu. Hinter ihm schrien die Kameraden, denen sich immer mehr Tiger und Fleckenhaie näherten, aber keiner von ihnen konnte sich mit dem Weißen messen, der hinter Rostzieber her war.
Wir sind zu schnell, rief Filiasson. Riemen halten!
Die Recken tauchten die Blätter ein und hielten die Griffstücke eisern fest. Sie hatten den Schwimmenden beinahe erreicht. Aber selbst wenn er sich jetzt über die Reling stemmen würde, würde der Hai ihn dennoch erwischen.
Verdammt! Phileas von hastete zum Bug. Im engen Boot blieb er zwischen Tellrichts Oberschenkel und seinem Riemen hängen und fiel. Mit den Händen fing er den Sturz zwischen die Ruderer ab. Ranga verflucht! Er griff nach einer Heilanze.
Tylstyr sprang auf und wirbelte herum. Ignifaxius Flammenstrahlen, schrie der Magier.
Eine Feuerlanze senkte über Phileasons Rücken hinweg. Wo sie einschlug, spritzte das Wasser in einer Dampfwolke auf. Phileason ließ die Waffe liegen und lehnte sich über die Bordwand, um Rostzieber beide Arme entgegenzustrecken. Jemand hielt ihn am Gürtel fest.
Der Maraskaner griff zu. Erst das rechte Handgelenk, gleich danach das linke.
Phileason riss ihn zu sich. Er sah den Utas Hai, gerade noch 10 Schritt entfernt.
Er war gewaltig. Das Maul weit aufgeklappt, die Augen in Hautfalten verborgen. Irula schleuderte die Lanze. Sie traf einem Rücken ein paar Handspannen vor der Flosse. Diesmal drang das Eisen ein, Blut spritzte.
Phileason griff Rostzibers Hosenboden und zog ihn das letzte Stück ins schwankende Boot.
Der Maraskaner versuchte einen Dank, hustete aber zu viel Wasser, um verständliche Worte herauszubringen.
Mit einem Knall spannte sich die Leine. Das Boot wurde mit solcher Gewalt herumgerissen, dass es gekentert wäre, hätten sich nicht alle Seeleute geistesgegenwärtig nach Steuerbord geworfen. Phileason überließ es den anderen, sich um Rostzieber zu kümmern. Er selbst griff nun eine Heilanze, schloss beide Fäuste darum und stellte sich neben Irola. Die Rückenflosse war nicht zu sehen, aber die Leine zog schräg nach unten, sodass sie die Oberkante der Reling beinahe ins Wasser zwang.
Die treibenden Matrosen schrien. Bei einem kippte die Stimme. Bacher schleuderte eine Lanze auf einen Tigerhai. Einer seiner Leute schlug mit einem Riemen aufs Wasser, um die Raubfische von den Maraskanern abzulenken, obwohl auch Bachers eigenes Boot gewiss nicht mehr lange über Wasser bliebe. Immerhin taten die übrigen Kameraden ihr Möglichstes, um das endgültige Sinken hinauszuzögern. Irula hob ihr Messer, blickte auf die Leine und sah Phileason dann fragend an.
Er presste die Zähne aufeinander und schüttelte den Kopf.
Sie steckte die Klinge weg. Heute wird der Tod der dunklen Tiefe selbst sterben.
Das wohl. Er nickte entschlossen. Wenn wir ihn ziehen lassen, wird er sich Bacher schnappen und die Matrosen in seinem Boot großmütig seinem Gefolge überlassen.
Er ist nur ein Tier. So wie Tylstyr es sagte, klang es wie eine Frage. Er ist der Tod, korrigierte Irula. Seine Zähne haben jeden zerrissen, der sich ihm entgegenstellte.
Er hat uns noch nicht kennengelernt, grollte Phileason.
Der Utas-Hai zog sie über eine Meile weit hinaus. Dann erschlaffte die Leine.
Die Bugspitze hob sich, das Boot schaukelte noch einige Atemzüge lang, dann lag es still. Vorsicht jetzt, Phileason spähte ins Wasser.
Das Kreischen der Schiffbrüchigen klang nun leiser. Auf dem Achterdeck der Sturmvogel drängte sich die Besatzung. Weitere Matrosen standen in den Wanten. Aufgeregt schwenkte man die Arme. Mirandola Ernastesa wedelte mit ihrem Hut. Phileason erkannte Salarin Trauerweide, Priorslob und Chaya Liefgutsdottir. Sogar Lailat war an Deck gekommen.
Keiner ihrer Warnrufe erreichte sie. Das Schiff lag zu weit entfernt. In der Flaute war es wie gelähmt. Der Segler konnte niemandem zu Hilfe kommen.
Die Perikummer kehrten nun endlich zu den anderen Booten zurück. Bachas Besatzung drohte, dem Sog der Tiefe zu unterliegen, obwohl sie eifrig weiterschöpfte. Ihre einzige Rettung war das unbeschädigte Boot, das sie zur Sturmvogel schleppen konnte. Aber die Not der Maraskaner war noch größer. Die Perikumer Harpuniere schleuderten ihre Lanzen, um die Haie von ihnen abzuhalten, und zogen eine schreiende Kameradin aus dem Wasser, deren Beine nur noch zerfetzte Stümpfe waren. »Wir sollten die Leine kappen«, schlug Braron mit dünner Stimme vor, »wenn der Utas Hai in die Tiefe zieht. kentern wir. Das hilft niemandem.
Er taucht nicht ab, widersprach Filerson. Er will siegen.
Irulla stellte die Lanze ab, lehnte die Spitze gegen ihre Schulter und knetete den linken Arm. Er blutete jetzt nicht mehr.
Filerson wischte die feuchten Handflächen an der Hose ab und packte den hölzernen Schaft fester. Der Kampfzauber hatte den Hai offensichtlich nicht außer Gefecht gesetzt. Jetzt lag es an ihm. Im Moment durfte er den Überlebenskampf der im Wasser Treibenden nicht beachten, sondern musste sich ganz auf diesen Gegner konzentrieren, sonst würde er unterliegen. »Haltet euch bereit«, murmelte er. Hier, so weit abseits der Köder, war das Wasser blau und klar. In der Flaute bewegte sich seine Oberfläche kaum. Filerson erkannte den Hai schon in großer Tiefe.
Sein weißer Körper war ein rasch größer werdender Fleck, blieb aber undeutlich wie ein Irrlicht im nebeldurchzogenen Hochmoor.
»Pult!« brüllte der Drachenführer. »Pult! Weg von hier!«
Ohm schrie unartikuliert, alle legten sich in die Riemen. Drei brutale Schläge, dann rammte der Hai gegen den Rumpf. Seine Schnauze traf jedoch seitlich auf. Die Wölbung leitete das Hauptwucht des Angriffs ab. Die Planken ächzten, aber sie hielten. Doch das Boot kippte um. Die Ruderer, Rostziber, Irulla, Filiasson, alle stürzten sie ins Wasser.
Wasser drang Filiasson in Nase und Mund, aber er zwang sich, die Augen offen zu halten. Die Hailanze umklammernd, sank Filiasson tiefer. Seine Kleider umschlossen ihn wie eine Haut aus Blei. Er erinnerte sich an eine Lektion, die er bei seiner ersten Plünderfahrt gelernt hatte. Wer in vertrautem Gelände und auf vertraute Weise kämpft, hat beinahe schon gewonnen. Damals war es darum gegangen, bis zum Erbrechen zu üben, wie man ein Drachenschiff am besten auf einen flachen Strand steuerte, von Bord sprang und sofort einen Schildwall bildete, um dann in gerader Linie vorzurücken und den Feind vor sich herzutreiben.
Hier, unter Wasser, hatte der Utas-Hai alle Vorteile.
Nein, nicht alle, ermahnte sich der Torwaler. Auch ihm war die See vertraut, hier fühlte er sich wohler als an Land. Er war ein Kind Svafnirs und er war nicht wehrlos, noch immer umfasste er die Hailanze. Das Salzwasser brannte in seinen Augen.
Ein heller Schemen schoss auf ihn zu.
Wie ein Richtschwert kam Filerson die mächtige Rückenflosse vor. Er wusste die Gefährten hinter sich. Wenn die Bestie sie verschlingen wollte, musste sie zuerst an Filerson vorbei. Und das würde er verhindern, das wohl. In Gedanken forderte er den Gottwal auf, zuzusehen, wie er seinen Mut und seine Kraft bewies. Es gab keine Zeit für raffinierte Pläne oder geschickte Manöver. Bei diesem Zusammenprall unter Wasser, den Schatten des umgekippten Bootes über sich, ging es nur um den unbändigen Siegeswillen und die Stärke, geschmiedet in einem langen Leben, in dem man sich keiner Unbill gebeugt hatte. Das galt sowohl für den Torwaler
als auch für den Hai. Sie waren einander ähnlich.
Mit entschlossener Wucht rammte Filerson die Lanze vorwärts.
Beinahe im selben Moment traf ihn eine Brustflosse des Hais in die Rippen.
Der Aufprall trieb ihm die Luft aus der Lunge.
Da wir Schurken sind, hören wir hier auf. Keine Luft mehr in der Lunge, unter Wasser ist nicht so gut. Björn jubelt innerlich. Lassen Sie sich überraschen, wie es weitergeht.
Ja, und der jubelnde Björn ist auch mir ein Liedchen wert. Ich freue mich, dass der Torwalerchor wieder so zahlreich erschienen ist. Herzlich willkommen.
Sollte Ihnen das nicht bewusst sein, er redet gerade von Ihnen. Ihnen allen, also nicht drei oder vier Leuten im Publikum. Es ist jetzt die letzte Chance, hier die Flucht zu ergreifen. Er wird hemmungslos jetzt Liedzettel austeilen, die Sie dann auch mitnehmen dürfen. Aber er erwartet von jedem, der so einen Zettel in der Hand hat, dass er gleich singt. Robert Corvus ist geschickt dabei. Er wählt immer eine Melodie so aus, die Sie mutmaßlich kennen werden. Also auf der Ebene kommen Sie da nicht raus. Es hilft tatsächlich nur die Flucht. Ich sehe, einige ergreifen die Gelegenheit. Ich mache das mal ein bisschen lauter, weil er doch etwas weniger bei Stimme ist, als er glaubt. Also er sagte gerade, das Schöne an der Thorwaldschen Sangeskunst ist, dass wenn Sie die Melodie nicht treffen, können Sie das jederzeit durch Lautstärke ausgleichen. Hören Sie mal, das geht ja noch ein bisschen lauter. Hm? Ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.